Anna Biselli, hallo?
Hallo Anna, hier ist Holger.
Hallo.
Ich rufe an wegen Pavel Durov. Du bist Co-Chefredakteurin von Netzpolitik.org und letztes Wochenende ist eben dieser Pavel Durov, der Chef von Telegram, diesem Messenger-Dienst, ist in Frankreich verhaftet worden. Gestern, also am Mittwoch, ist er dann gegen 5 Millionen Kaution vorerst freigekommen. Wer ist Pavel Durov eigentlich?
Ja, Pavel Durov ist der Typ, der Telegram gegründet hat, aber auch vorher, bevor er das gemacht hat, hatte er zum Beispiel V-Kontakte, dieses große soziale Netzwerk in Russland gegründet. Und es ist eine ganz schillernde Gestalt, wenn man das so sagen will. Also man schätzt, dass der Typ irgendwie ein Vermögen von 15 Milliarden hat. In Russland ist er mittlerweile wohl nicht mehr so oft, weil er irgendwie das Land laut eigenen Angaben irgendwie auch verlassen musste, weil er Stress bekommen hat, weil er irgendwie auf V-Kontakte zum Beispiel Oppositionelle nicht irgendwie sperren wollte. Und er macht auch gerne schicke Fotos von sich auf Yachten. Und anscheinend ist er auch ganz viel Staatsbürger. Also jetzt haben wir irgendwie im Laufe dieser Geschichte haben wir mitbekommen, er ist irgendwie russischer Staatsbürger. Ja, das war von Anfang an. Französischer ist er auch und anscheinend auch Staatsbürger der Vereinigten Arabischen Emirate. Also und anscheinend hat er auch 100 Kinder durch Samenspende gezeugt und ist da ganz stolz drauf.
Okay, dafür haben Sie ihn wahrscheinlich nicht festgenommen. Wofür haben Sie ihn festgenommen? Was wurde ihm vorgeworfen? Oder wird ihm ja immer noch vorgeworfen?
Eine ganze Menge. Also das Skurrile war ja erstmal, sie haben den am Flughafen in Gewahrsam genommen und dann wusste man erstmal nicht so richtig so, okay, worum geht's denn eigentlich? Ne? Wenn man irgendwie an Telegram denkt, dann denkt man ja immer an diese ganzen, weiß ich nicht, Verschwörungsideologen oder dass man sich da relativ schnell ein Koks-Taxi bestellen kann. Das heißt, es lag schon mal so nah, ja, irgendwas mit Telegram und die arbeiten ja auch nicht so gerne und zuverlässig mit Behörden zusammen, wird sein. Und dann hat dann auch mal die Staatsanwaltschaft eine Pressemitteilung gemacht, ich glaube 2 Tage später und mal so aufgelistet, wo man denn gerade eine Ermittlungsverfahren eröffnet hat. Und da geht es eben um diese ganzen vermeintlichen oder angeblichen mutmaßlichen Beihilfen. Das heißt, er soll Beihilfe zum Beispiel geleistet haben, für den Besitz von Kindesmissbrauchsmaterial, für den Verkauf und so weiter von Betäubungsmitteln für Dinge, die dafür geeignet sind, irgendwie Daten zu hacken, für Betrug und so weiter und so fort. Wenn man diese Liste durchgeht, findet man aber noch mehr spannende Sachen. Da steht nämlich auch drin, dass er irgendwie, also dass es eine Ermittlung gibt, wo es darum geht, dass man eine kriminelle Vereinigung gegründet habe. Das heißt, das legt so ein bisschen nahe, so, denken jetzt die französischen Behörden irgendwie, Telegram wäre eine kriminelle Vereinigung. Und es geht eben auch darum, dass er Kryptologiedienste, wie das irgendwie da heißt, bereitgestellt hat, ohne das zu deklarieren.
Wie, Moment, wie deklarieren? Haben die Franzosen andere Gesetze als wir? Muss man bei denen anmelden, wenn man verschlüsselt kommunizieren will?
Ja, das ist total spannend. Das wusste ich vorher auch nicht und das war mir gar nicht klar. Wenn man verschlüsselt kommunizieren will, muss man das nicht anmelden. Das heißt, in Frankreich gilt für die Nutzerinnen, also so für uns, die so Software benutzen, können wir einfach machen, müssen wir uns keine Gedanken machen. Aber die haben extra Gesetze, wenn es um im Export von Verschlüsselungssoftware und Geräten geht, die sich nicht nur damit beschäftigen, irgendwas zu authentifizieren. Also so, wenn man irgendwie HTTPS benutzen will, muss man das irgendwie anscheinend nicht anmelden. Aber wenn man irgendwas irgendwie machen will, was jetzt nicht so die Standardfunktionen auf beispielsweise, weiß ich nicht, einem Apple-Handy sind, wenn man da eine App für macht, muss man das deklarieren und gewisse Sachen muss man auch beantragen, wobei es da, soweit ich das irgendwie mit meinem mäßigen Französisch überblicken konnte, vor allem darum geht, wenn man exportiert. Das heißt, irgendwie so ein App-Anbieter wie Telegram oder auch andere verschlüsselte Dienste, die ihre Dienste in Frankreich anbieten wollen, müssen ein Formular ausfüllen und das in Frankreich bei so einer Stelle anmelden. Und ich habe dann auch mal rumgeschaut und dann ist es, man findet ganz viel in so App-Entwicklerforen und vor allem findet man da Leute, die es irgendwie aufgegeben haben, diese Formulare auszufüllen und dann irgendwann sagen so, ja Mensch, dann biete ich meinen Kram halt nicht in Frankreich an, das ist mir irgendwie zu doof.
Aber in dem Moment, wo ich es in der EU anbiete, biete ich es doch auch in Frankreich an. Also ist das EU-weit irgendwie geregelt denn auch? Oder sind die Franzosen da, braten die sich da eine Extrawurst? Haben wir sowas
Nee.
auch? Nee.
Nee, die haben so eine Sonderlocke. Das ist tatsächlich irgendwie so ein relativ einzigartiges Ding in der EU. Und genau, beim App Store zum Beispiel von Apple kann man ja sagen, in welchen Ländern so eine App angeboten wird, weil ne, Länder haben ja auch unterschiedliche Vorschriften teilweise, was so Jugendschutz angeht. Deshalb gibt es da schon so Steuerungsmechanismen zu sagen, so okay, ne, in dem Land irgendwie das und in dem Land vielleicht nicht oder irgendwie ein bisschen anders.
Aber der hat ja, trotzdem hat er auch immer mal wieder Beef mit der EU, oder? Was hat er da für ein Problem oder was haben die für ein Problem?
Ja, ich glaube, Pavel Durov hat so Beef mit allem, was irgendwie eine Behörde ist. Und das ist ja auch relativ gut nachvollziehbar. Ich meine, eine Telegram geriert sich ja auf der einen Seite als Hafen für die Unterdrückten, seien es jetzt wirklich Unterdrückte oder Menschen, die sich für unterdrückt halten. Und das Image bauen sie damit auf, dass sie sagen so, ja, wir kooperieren nicht mit Behörden und wir geben keine Nutzerinnendaten zum Beispiel an Behörden raus. So, das nervt die Behörden natürlich total, weil auch ne, teilweise die Vorschriften andere sind und Anbieter zu gewisser Kooperation verpflichtet sind. Und Telegram macht das manchmal, oft aber auch nicht. So richtig eine Systematik kann man nicht erkennen. Das heißt, was auffällig ist, dass sie beispielsweise schon seit langem erstaunlich mit Europol zusammenarbeiten und Europol sagt dann hier folgende Inhalte irgendwie bitte entfernen und da geht es oft zum Beispiel um islamistischen Terrorismus. Das wird dann wohl relativ zuverlässig von Telegram auch entfernt. Und deutsche Behörden hatten beispielsweise relativ große Probleme, Telegram irgendwie dazu zu bewegen, da Dinge zu entfernen oder zu sperren oder sonst irgendwas. Da hatte man, ich glaube, vor 3 Jahren oder so diese ganze Nummer mit den ganzen Verschwörungsideologen und dann haben sich die Behörden beschwert, so ja, wir erreichen Telegram auch gar nicht, wir wissen ja gar nicht, wen wir da irgendwie anrufen können.
Die sitzen hier in Dubai oder irgendwie sowas war da.
Ja, aber Brief nach Dubai schicken hat auch nicht geklappt. Also so den haben sie ja auch versucht, das wurde dann nicht zugestellt, alles so ein bisschen schwierig. Und dann hatte aber irgendwie so, oder was heißt eher, ich weiß nicht, ob Pavel Durov jetzt irgendwie persönlich bei Telegram Sachen sperrt, dann wurde irgendwie Attila Hildmann irgendwie von der Plattform irgendwie geschmissen, dieser Verschwörungskoch so und noch ein paar andere. Aber das war so total random, wo man sich so gedacht hat, so okay, die jetzt, aber andere nicht. Und dann irgendwie kam noch ein bisschen später raus, Mensch, das Innenministerium und andere haben jetzt mal mit Telegram irgendwie eine Videokonferenz gemacht und haben sie erreicht, mega. Und Telegram hätte jetzt irgendwie angeblich auch Daten an das BKA gegeben. Das heißt, so mit diesem ganzen Mythos von wir geben gar keine Nutzerinnendaten raus, scheint es jetzt auch nicht so super weit her zu sein. Aber ich glaube, so dieses Image haben sie immer noch.
Aber so richtig passiert ist ihm mit anderen Behörden noch nichts, oder?
Nee, also er hat mal so einen Bußgeldbescheid aus Deutschland bekommen. Da stand dann irgendwie 5 Millionen Euro drauf. Ironischerweise genauso viel, wie er jetzt zahlen musste, um irgendwie wieder freizukommen. Die 5 Millionen Euro an Deutschland hat er aber noch nicht gezahlt. Da haben sie dann plötzlich doch Anwälte gehabt, die ansprechbar waren. Die haben dann Widerspruch eingelegt und das ganze Ding läuft irgendwie noch. Und außerdem, ne, wir haben ja seit einem Jahr ungefähr in Geltung auf EU-Ebene so ein schönes, riesiges Gesetz, das Digitale Dienste-Gesetz. Und das DSA, ist ja eigentlich, ne? Ja, der DSA, genau. Und der ist ja genau für solche Sachen eigentlich da. Das heißt, um irgendwie zu definieren, ne, welche Pflichten haben denn so Plattformen? Und da gibt es auch Versuche, dessen habhaft zu werden und erstmal zu definieren, ne, was für eine Art von Plattform ist ein Telegram eigentlich. Das dauert aber ein bisschen und geht nicht so schnell wie jemand am Flughafen festnehmen.
Was genau könnte Durov denn überhaupt machen? Also kann der selber so tief eingreifen in den Betrieb dieses Dienstes, in den Betrieb dieser Firma? Also liest der sowieso alles mit oder wie stelle ich mir das vor?
Ich weiß nicht, ob das so gut für seine geistige Gesundheit wäre, wenn er das täte, abgesehen von der Menge an Nachrichten, die da irgendwie so vor sich geht. Aber er kümmert sich ja offenbar nicht darum, dass es da strukturierte Moderationsmechanismen oder sowas gibt. Ne? Wenn man jetzt irgendwie auf der Telegram-Seite so guckt, was sagen die denn, wie sie dann so moderieren, dann steht da, ja, wir benutzen irgendwie so eine Mischung aus irgendwas mit KI und irgendwie Menschen und so. Davon merkt man aber jetzt nicht besonders viel. Ne? Ich meine, andere Plattformen, die vielleicht ein bisschen staatstragender sind oder sich eher in dieses Gefüge einpassen, haben ja so Moderationsteams und dann haben Leute irgendwie ordentliche Beschwerdewege, um irgendwie zu sagen, so hey, der Inhalt ist irgendwie nicht okay. Und bei Telegram ist das rudimentär erkennbar. Es ist auch total witzig, weil Telegram hat ja dann, nachdem Durov verhaftet wurde, haben die so ein Statement rausgegeben und zu sagen, so ja, nee, der Pavel Durov hat überhaupt nichts zu verbergen. wir machen alles richtig und halten uns an alle Gesetze, auch an irgendwie den DSA. Und dann habe ich mal geguckt und dachte so, naja, also das klingt jetzt nicht so wahrscheinlich, dass ihr euch daran haltet. Und nach dem DSA muss man ja auch so eine Ansprechstelle haben. Und bei Telegram ist das irgendwie der Regulation-Bot. Das ist total gutes Ding. Also kann man auf jeden Fall irgendwie auf Telegram dann dem Regulation-Bot aufrufen und dann kann man so vier Sachen angeben, aber irgendwie nichts, was irgendwie mit DSA zu tun hat. Fand ich auch irgendwie gut, wo ich dachte so, ja, das ist auf jeden Fall die Kontaktstelle für den DSA, so sieht das aus. Und dann kann man da aber irgendwie sagen, ich will zum Beispiel nach der Datenschutzgrundverordnung mal meine Nutzerinnendaten irgendwie haben und was ihr so über mich gespeichert habt. Und dann kriegt man aber auch nur irgendwie so eine Anleitung, man soll sich irgendwie einen Telegram-Client auf dem Rechner installieren und dann auf irgendeinen Knopf drücken. Oder man kann auch sagen, hey, ich bin eine Behörde und will hier Terrorinhalte melden. Und dann kriegt man gesagt, okay, schick uns ganz viele Informationen, wer du bist und worum es geht. Und dann bearbeiten wir das oder so. Also es ist irgendwie so ein bisschen eher ironisch, würde ich sagen, zu sagen, na, wir halten uns hier an den DSA.
Was steht denn im Digital Services Act, an das man sich halten müsste?
Ui, da steht eine ganze Menge drin. Also, es gibt irgendwie, na, ich würde sagen, so ein großer Teil sind so eine Transparenzpflichten, dass sie irgendwie sagen müssen, so, okay, wie moderiert man denn und irgendwie wie trifft man Entscheidungen und wenn ich jetzt beispielsweise Nutzerinnen sperre oder deren Inhalte entferne, muss ich die irgendwie darüber informieren und ihnen sagen, warum das passiert ist. So ein anderer Teil ist, dass eben illegale Inhalte entfernt werden müssen und dafür, ja, das passiert auf Telegram jetzt nicht besonders konsequent. Klar, Telegram muss sie nicht selber suchen. Das kann so ein Anbieter nicht leisten, aber wenn man eben darauf hingewiesen wird und dafür muss es erstmal wirksame Hinweismechanismen geben. Ich kann zwar bei Telegram so Kanäle melden und so ein Zeug, aber da ist beispielsweise auch, ich will jetzt irgendwas nach dem DSA melden oder so, ist keine Auswahloption, sondern da kann ich dann irgendwie auf so Auswahloptionen mit so einem Knarren-Emoji, irgendwas mit Waffen oder so klicken und kann das da irgendwie melden. Und dann gibt es noch so eine große Streitfrage. Im DSA gibt es so eine Kategorie, die heißt irgendwie die sehr großen Online-Plattformen und das sind sehr große Online-Plattformen, zum Beispiel, ne, so die üblichen irgendwie Facebook, Instagram, Twitter. Auch die Wikipedia, lustigerweise. Und wie wird man dazu? Da wird man zu, wenn man irgendwie mehr als 45 Millionen aktive Nutzerinnen in der EU hat und Telegram sagt, ja, aber wir haben nur 41 Millionen aktive Nutzerinnen in der EU, wo man sich denkt so, ja, ich meine, ihr sagt, ne, ihr seid ihr mit 900 Millionen weltweit und irgendwie so und so vielen hier und so vielen da und prahlt dann mit euren Nutzerinnenzahlen rum. So richtig, also ich meine, ne, ich kann es nicht überprüfen, aber so mega glaubwürdig ist das, glaube ich, nicht. Und wenn man dann eben so eine sehr, sehr große oder eine sehr große Online-Plattform, ein sogenannter Flop ist, dann kriegt man noch mal mehr Pflichten und dann ist nämlich auch direkt eine Stelle bei der EU-Kommission für die Aufsicht zuständig und das will natürlich Telegram gerne vermeiden.
Was ich nicht ganz verstehe, also eine sehr große Online-Plattform, also darunter stelle ich mir halt wirklich sowas vor wie Twitter oder wie Facebook, also irgendwas, wo ich ja mehr oder weniger von außen in einem nicht geschützten Raum meine Nachrichten lesen kann, aber Telegram ist doch ein Messenger, also wie kann für so einen Messenger, der ja dann auch noch angeblich verschlüsselt ist, das Gleiche gelten wie für so einen Laden wie Twitter?
Ja, das ist spannend. Die Frage ist, wie sehr ist denn Telegram Messenger und wie sehr ist Telegram eigentlich schon längst was anderes? Ne? Man kann Telegram als Messenger benutzen und dann kann man da jeweils irgendwie, weiß ich nicht, seinen Mitbewohnern irgendwie Nachrichten schreiben, wenn das Essen fertig ist und irgendwie sonstige Konversationen führen. Aber ich glaube, das, was Telegram so in den letzten Jahren auch ausgemacht hat, ist, dass man da diese Gruppen und Kanäle hat. Das heißt irgendwie Gruppen, ne, wo Leute, sehr viele Leute in einen Raum Nachrichten schreiben können und Kanäle, wo dann einer sehr viel sendet und die anderen empfangen das und können aber nicht direkt in die Konversation mit einsteigen. Ja, genau, aber halt, glaube ich, mit wesentlich geringerer Beschränkung. Ich glaube, bei WhatsApp sind diese Gruppen und Kanäle wesentlich kleiner und ich glaube, bei Telegram ist so die maximale Anzahl der Leute relativ hoch, die man da irgendwie einstellen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was dann in dieser ganzen, ne, vor allem in der sag ich mal, Peak-Corona-Zeit irgendwie so Telegram in die Schlagzeilen gebracht hat, dass sich da eben Corona-Leugnerinnen irgendwie organisiert haben und dass Leute da in diesen Gruppen irgendwie rumhetzen und sich da sehr, sehr, sehr viele Leute zusammentummeln und sich da so ein Becken ergibt. Und das ist halt, könnte man schon sagen, das geht schon so ein bisschen von diesem, wir sind doch irgendwie ein Messenger weg, sondern das ist schon sehr so eine öffentliche Plattformkommunikation, wie man sie vielleicht von klassischeren sozialen Netzwerken kennt.
Kann man erkennen, bei wem Telegram beliebt ist? Also ich benutze das nur, weil ich gezwungen werde, weil es zwei Menschen in meinem Leben gibt, die aus irgendeinem Grund nur Telegram benutzen und nichts anderes. Das scheint mir nicht das Publikum für Telegram zu sein. Weil wenn ich Telegram in der Zeitung lese oder in den Medien höre, dann ist das so der Gott sei bei uns der Online-Kommunikation. Ist das tatsächlich so ein Ding, das im Wesentlichen von Verschwörungstheoretikern benutzt wird?
Na, ich würde sagen, es kommt drauf an, wo man gerade ist, ne? Also ich glaube, ganz viele Leute benutzen Telegram für ihre normale Kommunikation, ne, weil es da meinetwegen die schönsten Sticker gibt und die lustigsten Bildchen, die man da Leute schicken kann. Ich meine, so die Gründe, warum Menschen einen bestimmten Messenger auswählen, die sind ja vielfältig. So, das ist, und ich glaube aber eben wegen des Images, das Telegram sich so aufgebaut hat, ist es vor allem auch bei Verschwörungsleuten und bei so Nazis und irgendwie bei Koks-Taxis relativ beliebt. Das ist jetzt so die Situation in Deutschland oder vielleicht die Situation in Europa. Wir müssen aber auch mal ein bisschen weiter gucken. Das heißt, wenn wir in Länder gucken, wo es mit der demokratischen Verfasstheit nicht ganz so gut aussieht, ist Telegram ganz oft eine der wenigen Möglichkeiten, überhaupt noch zu kommunizieren, weil Telegram in relativ wenig Ländern so richtig gesperrt ist. Ich meine, Russland hat ja auch mal versucht, irgendwie Telegram zu sperren. Das hat nicht so gut geklappt, weil die irgendwie vor allem auf Google-Servern damals hingen und dann hat man sich irgendwie seine Kreml-Seiten gleich mitgesperrt, weil die irgendwie auf der gleichen IP waren. Ganz peinliche Geschichte. So, das heißt, irgendwie Telegram ist relativ wenig gesperrt weltweit. Das heißt, wenn wir in autoritären Staaten Proteste irgendwie organisiert sehen, dann passiert das häufig auch über Telegram. Das heißt, da wird Telegram irgendwie für eine oppositionelle Arbeit benutzt. Und auch in Ländern, wo Medien nicht mehr einfach so arbeiten können, das heißt, wo es keine freie Presse mehr gibt, benutzen Medienorganisationen Telegram mehr oder weniger so als Outlet-Kanal. Das heißt, ich habe dann irgendwie keine Webseite mehr, weil das darf ich nicht mehr. Ich habe dann halt einen Telegram-Kanal, über den ich Nachrichten schicke, weil das eben weniger ja, unterdrückt wird als andere Wege. Und wir haben ja auch so eine aberwitzige Situation jetzt irgendwie im Ukraine-Krieg, dass sowohl quasi die ukrainische Seite als auch die russische Seite, obwohl die russische Seite ja früher Telegram mal gar nicht so gut fand, irgendwie Telegram eben benutzen, um da ihre Verlautbarungen über den Krieg zu verschicken. Das ist irgendwie ein total vielfältig genutzter Dienst. Und ich glaube, das sollte man immer mitbedenken, auch wenn man in Deutschland erstmal an Reichsbürgerinnen, Verschwörungsideologinnen und sonstige denkt.
Das würde bedeuten, dass die liberale Welt durch Kriminalität, die über Telegram abgewickelt wird, den Preis dafür bezahlt, dass die illiberale Welt überhaupt noch miteinander reden kann. Ist das ein Preis, den wir einfach bezahlen müssen?
Das ist eine gute Grundsatzfrage. Ich glaube, der Weg ist auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wir sind ein bisschen darüber hinaus zu sagen, ne, man muss jetzt Telegram verbieten. Das war jetzt mal so ein Ding, was irgendwie Nancy Faeser, die ja auch mal vorgeschlagen hatte in ihrer Hilflosigkeit, ne, Telegram müsse jetzt einfach irgendwie in Deutschland gesperrt werden und dürfe nicht mehr benutzbar sein. Ich glaube, das kann auf jeden Fall nicht der Weg sein. Ich glaube, der Weg muss sein, mit den Mitteln, die man eben hat und die man jetzt auch EU-weit hat, weil es ist ja kein einzelnationales Problem, eben zu versuchen, dem beizukommen. Und ich glaube, es ist auch super wichtig, das in so einem geregelten und transparenten Verfahren zu machen, weil wir sehen ja, was irgendwie nach der Festnahme von Durov irgendwie passiert ist. Ne? Dann wird irgendwie diese Nummer irgendwie von Russland genutzt, um sich jetzt irgendwie zum Verteidiger der Presse- und Meinungsfreiheit aufzuschwingen und sagen so, ey, der böse Westen, der unterdrückt hier die Leute, wo ich mir auch so denke, so, ey, ein Staatsbürger von euch, den ihr irgendwie vor ein paar Jahren noch irgendwie am liebsten einknasten und loswerden wolltet, der ist jetzt irgendwie euer Posterboy dafür, dass irgendwie Russland, weiß ich nicht, das Paradies der Meinungsfreiheit ist. Das ist irgendwie total bizarr so. Und irgendwie, ich hatte dann auch an dem Tag mal in so die üblichen Telegram-Kanäle von den einschlägigen Verschwörungsleuten so reingeguckt. Ich meine, da lief die Diskussion natürlich auch heiß und da läuft natürlich dann auch irgendwie die Vermutung, dass das jetzt alles so ein riesiges Ding ist. Und ich glaube, das ist irgendwie der falsche Weg. dann irgendwie dagegen vorzugehen, sondern man, ne, klar, diese ganzen Mittel von, diese Verwaltungsmittel, die uns jetzt der DSA gibt, die sind nicht so super sexy, die sind auch nicht besonders schnell, aber ich glaube, die schaden dann im Zweifelsfall der Sache weniger als so eine, ja, auch so ein bisschen öffentlichkeitswirksame Festnahme, wo man sich aber jetzt auch fragt, so, na, was änderten die jetzt überhaupt?
Ja.
Wo ich, habe ich noch gar keine Antwort drauf, ehrlich gesagt, aber ich kann mir jetzt irgendwie schwer, ich greife mal der Frage vor, ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass jetzt irgendwie, weil Pavel Durov jetzt irgendwie auf 5 Millionen Kaution irgendwie frei ist, dass sich jetzt plötzlich alles ändert und je nachdem, was dann in diesem Verfahren rauskommt, gibt es auch Potenzial für riesigen Kollateralschaden, gerade mit dieser Verschlüsselungssache, über die wir am Anfang geredet haben. Das ist irgendwie total schädlich potenziell für andere Leute, die verschlüsselte Dienste anbieten wollen.
Inwiefern?
Und dann ist die Frage, naja, wenn jetzt irgendwie jemand in Frankreich tatsächlich, also, ne, sie ermitteln ja noch und so, ist ja alles noch nicht irgendwie klar, aber falls jetzt zu einer Anklage kommt, weil jemand irgendwie einen Verschlüsselungsdienst anbietet, fände ich das schon eine ziemlich harte Nummer, wenn man das irgendwie in einem EU-Land macht. So, das fände ich kein gutes Vorbild für irgendwie viele hoffentlich noch kommende Entwicklerinnen, die sichere Dienste anbieten wollen.
Na, aber man muss sie doch nur anmelden, habe ich zumindest eben so verstanden. Also, dass man sich nicht genehmigen lassen muss, sondern nur sagen muss, ich mache das jetzt.
Ja, aber das ist irgendwie, also ich glaube, so eine staatliche Kontrolle über sichere Kommunikationstechnologie ist nicht der Zustand, den ich mir für irgendwie meine Welt wünschen würde. So, und ich finde auch, mich haben so diese ganzen Vorwürfe an ihn, ich habe mich so die ganze Zeit gefragt, woran erinnert mich denn das? Also was haben wir denn so für Fälle, wo auch mal Leute oder eine bestimmte Person so festgenommen wurden und zu so Beihilfe zu ganz, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Straftaten irgendwie, ja, denen beschuldigt wurden. Und da denkt man eigentlich nicht an so Messenger-Dienstleute. Das Einzige, was mir, oder eine Sache, die mir eingefallen ist, war, das war so, ist so ein bisschen ähnlich wie in diesem Cyberbunker-Verfahren. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, dieses Ding, diesen alten Bunker, Rheinland-Pfalz, glaube ich, schöne Landschaft, Raben-Trarbach, wo irgendwie Leute so ein Bulletproof-Hoster gemacht haben. Das heißt, so ein Hoster, den dann vor allem Leute genutzt haben, um irgendwelche Darknet-Drogenmarktplätze anzubieten. Da gab es eben auch dieses Ding von, ne, die hätten da ganz viel Beihilfe zu irgendwelchen Straftaten gemacht. Aber das war halt eine komplett andere Dimension. Also die haben ja dann irgendwie, die Polizei hat ja dann irgendwie die Server hochgenommen und hatte Mühen, da irgendwas Legales überhaupt drauf zu finden. So, das heißt, da hatte man nochmal eine ganz andere, ja, ein ganz anderes Verhältnis. Wofür wird denn quasi der Dienst oder die Infrastruktur, die ich da bereitstelle, überhaupt genutzt? Ich glaube, am Ende bei dem Cyberbunker hat man dann irgendwie eine legale Webseite gefunden und das war irgendein Badminton-Verein, der sich da aus welchen Gründen auch immer hin verirrt hatte. Genau. Und ich glaube, das ist nochmal so eine ganz andere Art von, wie biete ich denn jetzt einen Dienst an und kann ich jetzt wirklich so einen Messenger-Anbieter wegen Beihilfe irgendwie rankriegen. Ich meine, das müssen am Ende Gerichte entscheiden, wenn es denn überhaupt zu einer Anklage kommt. Aber ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht.
Du hast ja eben schon gesagt, also die eine Hälfte der Socials hat den Untergang der Meinungsfreiheit heraufbeschworen. Der andere Teil der Socials hat gefeiert, dass man so mächtige Plattformen, den Chefs, dass man denen nicht mehr alles durchgehen lassen würde, insbesondere mit Blick auf Elon Musk natürlich, der Twitter ja zu so einer rechtsrandigen Propaganda-Plattform umbaut. Du hast geschrieben, das sei Signalaktionismus, was da passiert. Was meinst du damit?
Na, ich meine, dass man jetzt irgendwie diese Festnahme so macht, ne, so dieses Ding von, man greift ihm am Flughafen auf, man gibt auch erstmal gar nicht so richtig bekannt irgendwie, worum es eigentlich geht. Das erfährt man dann irgendwie erst aus so einer Pressemitteilung ein paar Tage später und währenddessen spekulieren alle und denken sich, jetzt irgendwie der Typ, der so unantastbar wirkte und der so massenweise Geld hat und der aus irgendwelchen Gründen französischer Staatsbürger geworden ist, wo man sich auch fragt, warum eigentlich, aber egal. Also und ich finde so dieses Ding da mit irgendwie Polizei, den irgendwie festzunehmen und dann gibt es dann diese schönen Fotos, das ist vielleicht einfach nicht so der richtige Weg und vielleicht ist der langsame Weg ein besserer. Wobei ich auch sagen muss, ne, so diese ganzen Leute, die sich dann, so, die das so ein bisschen gefeiert haben, dass jetzt irgendwie der Mächtige
Musk,
vor allem
zieh dich
der,
warm an,
der
Zuckerberg, lass dich lieber nicht hier blicken.
Genau, auf so einer persönlichen Ebene kann ich das total verstehen. Ne? So, also es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, irgendwie Pavel Durov ist irgendwie so ein krasser Sympathieträger und ich muss mit dem unbedingt mal einen Kaffee trinken gehen. Also wo ich mir denke, so, das ist halt so ein reicher Typ, der da irgendwie fancy Fotos auf seiner Yacht macht mit einem hautengen irgendwie schwarzen Ding und sich immer so lustig inszeniert. Das sind jetzt nicht irgendwie die Menschen, denen ich irgendwie unsere digitale Infrastruktur gerne in die Hände geben würde. Und ich glaube auch, ne, man kann sagen, eigentlich sollten diese Männer mit zu viel Geld irgendwie nicht diejenigen sein, die darüber bestimmen, wie wir kommunizieren und wie nicht. Aber nur weil ich das persönlich, also ich meine, Schadenfreude ist was sehr Deutsches und auch ein sehr deutsches Wort, ne? Aber ich muss mir ja auch überlegen, was sind denn die politischen Konsequenzen? Und da wird es dann schon so ein bisschen, ja, ich würde sagen, differenzierter.
Aber wenn es so einfach nicht geht, dann, das würde doch heißen, dass wir dann, okay, dann lassen wir die reichen Leute einfach weitermachen. Dann lassen wir halt diese seltsamen reichen Leute über unsere Kommunikationsinfrastruktur bestimmen. Das kann es aber doch auch nicht sein.
Ja gut, ich glaube aber auch nicht, also wenn es jetzt um den Reichtum und die Machtkonzentration bei irgendwie einzelnen Männern geht, glaube ich jetzt nicht, dass der Staat derjenige ist, der uns davor bewahren wird und zumindest hat die Vergangenheit gezeigt, dass das nicht unbedingt die geeignete Stelle ist. Und ich glaube, da müssen wir eher schauen, dass es irgendwie Alternativen gibt, die ein bisschen demokratischer organisiert sind. Was dann der Staat dafür tun kann, ist eben die gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen und irgendwie Dinge zu tun.
Wie würde so eine gesetzliche Grundlage aussehen? Also zur Presse erklären und dann Sitzredakteur alle 3 Wochen in den Knast stecken?
Nee, das bitte nicht. Nee, ich meine eher so im Sinne von ne, die ganz großen, wo wir jetzt das andere lustige EU-Gesetz, das digitale Märktegesetz, das ja gerade irgendwie gegen diese riesigen Konzernstrukturen, die dann irgendwie sehr, sehr viel Macht an sich reißen und sehr, sehr viele Dienste in sich vereinen, so ein bisschen vorgehen soll. Und ich glaube, das sind so Dinge, mit denen man da anfangen kann. Ich glaube, das reicht noch nicht. Und was aber auch wichtig ist, ne, solche Gesetze wie in Frankreich, dass man hier seine Verschlüsselung anmelden muss, die helfen jetzt nicht, dass wir irgendwie keine Alternativen aus vielleicht demokratischeren Strukturen oder flacheren Strukturen bekommen, wie irgendwelche Apps von Superreichen, weil das schreckt natürlich irgendwie Leute ab. Wenn ich jetzt irgendwie ein kleines Team bin und will meine coole und irgendwie nett organisierte Verschlüsselungssoftware machen und muss dann irgendwelche Formulare auf Französisch ausfüllen, dann führt das nicht dazu, dass das unbedingt zugänglicher wird.
Das ist das eine, also die Strukturen, das Monopolhafte eventuell irgendwie zu knacken. Aber inhaltlich kommen wir dem dann trotzdem nicht bei. Also da werden halt trotzdem ohne Ende Leute mit Fake News beballert. Da wird trotzdem Kriminalität mindestens vorbereitet. Kann man dem überhaupt Herr werden?
Ich glaube nicht, dass man das absolut aus der Gesellschaft rausbekommt. Ich glaube aber auch, was ich viel wichtiger finde, ist, dass sich Leute bei sowas nicht mehr so krass sicher fühlen. Das war was ich auch so, ich lese ja auch selber auf Telegram Nazi-Gruppen mit und guck da rein. Und was ich immer wieder total schockierend finde, persönlich, ist, wie sicher sich Leute da fühlen, diese Scheiße zu verbreiten und wie sicher sich Leute fühlen, irgendwie krasse Drohungen gegen konkrete Personen auszusprechen und deren Nutzernamen sind dann eben irgendwie nicht immer Hasi53, sondern deren Nutzernamen sind dann auch immer irgendwie, teilweise irgendwie wirklich Klarnamen. Und ich finde, das ist dann so ein Versagen von einer Durchsetzung von einem Strafrecht, das wir schon haben, weil man Teile dieser Leute finden würde. Die sind eben nicht abgetaucht auf irgendeinen super sicher verschlüsselten Dienst unter irgendeinem Pseudonym, das keiner auf sie zurückführen kann, sondern viele von denen sind da einfach mit ihrem ganz normalen Scheißnamen unterwegs und sprechen Morddrohungen aus. Und ich glaube, da muss irgendwie auch was getan werden, dass dann irgendwie mehr hingeschaut wird und dass man dann eben vielleicht irgendwie nicht mehr sicher zu Hause auf dem Sofa sitzt und so eine Scheiße verbreitet, sondern wirklich mal damit rechnen muss, dass dann eben die Polizei vor der Tür steht und einen dazu Verantwortung zieht. Wo ich dachte, ne, wir hatten ja diesen Fall in Sachsen, wo dann so Corona-Leugnerinnen in so einer öffentlichen Telegram-Gruppe irgendwie sich überlegt haben, wie sie den sächsischen Ministerpräsidenten irgendwie malträtieren können. Und das mussten dann Journalistinnen finden. So. Und das hat dann nicht irgendwie erstmal die Polizei gefunden. Die sind dann später aktiv geworden, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein, wenn wir in so einem krassen, aufgeheizten gesellschaftlichen Klima sind, wenn das gerade voll das Ding ist, das überall durchgeht. Und dann guckt man nicht mal in die einschlägigen öffentlichen Gruppen rein und schaut, was da so los ist. Und ich glaube, da muss viel mehr passieren.
Dass jetzt ausgerechnet JournalistInnen das gefunden haben, scheint mir aber auch eher sowas wie ein Zufall zu sein. Also, weil ich habe den Eindruck, dass unsere Presse mit Telegram nicht in einer solchen Weise umgeht, wie du es gerade für möglicherweise angemessen erklärt hast, sondern ich sehe da eigentlich immer nur Berichte über, was habe ich eben gesagt? Denn Gott sei bei uns der digitalen Kommunikation. Ist unsere Presse da auf dem richtigen Weg? Gehen die angemessen mit Telegram um?
Ich glaube, die Presse, ich
Ja,
will jetzt kein Statement über
nehmen wir
die
den
Presse irgendwie,
Qualitätsjournalismus.
genau, über die Hauptstadtjournalisten am besten noch. Nee, keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt Leute, die sind sich dessen bewusst und die monitoren das auch und finden da auch irgendwie Sachen, die sie dann recherchieren und decken da vielleicht auch Strukturen von gewissen Gruppen auf, die dann später relevant werden. Vielleicht steht dann nicht immer im Bericht, dass das irgendwie über Telegram passiert ist, aber klar, da geht noch ein bisschen mehr. Aber ich meine, es gibt auch noch sehr viele andere Dinge und ich glaube, man bräuchte sehr, sehr viele Journalistinnen, um den Wust an Zeug, der da so irgendwie auftaucht, durchzusieben und irgendwie anzugucken. Und das kann ja nicht allein.
Also kommt es am Ende wieder auf die Zivilgesellschaft an, weil der Staat ist ja sowieso unterausgestattet, was das angeht.
Ja, mein Gott, der Staat ist unterausgestattet, aber ich meine, wenn der Staat unterausgestattet ist und dann trotzdem irgendwie mehr Befugnisse fordert, um noch mehr Daten irgendwie zu haben, die dann keiner auswerten kann, weil es keine Polizistinnen dafür gibt, dann, also nee, wir müssen jetzt auch keine Zivilgesellschaftspolizei machen. Ich glaube nur, es ist irgendwie gut, da mal hinzugucken und irgendwie das zu beobachten und sich darüber klar zu werden, was passiert denn da eigentlich und es eben vielleicht nicht nur aus dritter Hand zu konsumieren und vielleicht einfach mal zu gucken, so okay, ne? Wie reden da Leute und was passiert da einfach auch im Offenen? Weil es wird ja auch immer wieder, keine Ahnung, nach dieser Solingen-Nummer, Hendrik Wüst hat sich jetzt irgendwie hingestellt und meinte, ja, wir müssen hier Telegram durchleuchten, als wäre das irgendwie so ein super Bulletproof, irgendwie betonharter Dienst. So, wo ich mir denke, so muss Telegram nicht durchleuchten, du musst es einfach mal aufmachen.
Plädierst du gerade dafür, dass jeder und jede Telegram benutzen sollte, um da auch mal hingeguckt zu haben, um zu wissen, was da passiert und um gegebenenfalls dann auch die Behörden mal zu informieren?
Nee, aber ich plädiere dafür, dass bevor man irgendwie darüber redet und dazu Forderungen aufstellt, dass man dann vielleicht vorher mal hingeguckt haben sollte.
Anna Biselli, vielen Dank.
Dankeschön.
Und das war Holger ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.